hörst Hebammen-Klartext mit Herz. Mein Name ist Nadine Wehrmann, ich bin seit mehr als 20 Jahren Hebamme und mich triffst du in meiner eigenen Hebammenpraxis und natürlich online. Im Podcast teile ich mit dir ehrliche Worte, gute Gedanken und wertvolles Wissen. Gehe mit mir motiviert, entspannt und voller Vorfreude durch die Schwangerschaft, Geburt und das Wochenbett. Lust auf Plauderei aus dem Hebammen-Nähkästchen? Na dann, los geht's! Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge. Sicherlich habt ihr euch schon so ein bisschen gefragt, na, gibt's die Nadine noch? Macht die noch irgendwie einen Podcast? Und ja, ich muss zugeben, irgendwie waren die letzten Wochen so vollgepackt, dass ich es wirklich nicht geschafft habe, irgendwie mir die Zeit freizuschaufeln, um euch einen schönen Podcast präsentieren zu können. Das hängt damit zusammen, nicht, dass ich die Beine in die Sonne gehalten habe, was ich auch gerne gemacht hätte, aber nein, ich habe einfach unheimlich viel in der Praxis im Moment zu tun. Alle Frauen, die es so ein bisschen planen können oder Paare, die planen natürlich ihre Kinder im Sommer zu bekommen. Und das heißt, die Hebammen sind dann immer noch mal besonders stark frequentiert in den Sommermonaten. Und so geht es mir eben auch, dass ich wirklich bis zu 14 Stunden am Tag rund um die Uhr mehr oder weniger für meine Frauen entweder schwanger oder entbunden oder stillend oder wo auch immer betreut habe. Und deshalb, ehrlich gesagt, nicht so das Zeitfenster gefunden habe, um euch einen Podcast aufzunehmen. Aber nichtsdestotrotz, jetzt ist Sonntag. Ich bin mit meiner Nachsorgentour heute durch. Ich hatte einen schönen Kaffee und bin jetzt, glaube ich, gut entspannt, ausgeruht und habe meinen Kopf frei für unsere nächste Folge. Und ich habe mir für die heutige Folge das Thema mal der ambulanten Geburt vorgenommen. Ein, glaube ich, sehr interessantes Thema und die Pandemie hat auch noch mal ganz besonders hervorgehoben. Nicht, dass das jetzt heißt, irgendwie es gab ambulante Geburten vorher nicht und durch die Pandemie hat sich das entwickelt, überhaupt nicht. Das gab es schon immer. Ich habe mein erstes Kind auch ambulant entbunden. Sondern natürlich durch diese verschiedenen Vorkehrungen, die dann in Krankenhäusern getroffen wurden und Besuchseinschränkungen oder ganz und gar keinen Besuch, hat sich das für viele Frauen nochmal als besonders interessant herausgestellt. Und die Rückmeldung, das ist, glaube ich, so das ganz Wichtige für dich, wenn du jetzt schwanger bist und so am Überlegen und Sortieren bist, was könnte für dich vielleicht interessant sein. Die Rückmeldung am Ende des Wochenbettes, wenn ich nochmal so ein bisschen das Wochenbett mit den Frauen Revue kapitulieren lasse und auch nochmal mir die Geburt angucke. Gerade die Frauen, die ambulant entbunden haben, frage ich dann immer ganz gern nochmal, hast du es bereut? Was für dich die richtige Entscheidung? Hast du dich wohlgefühlt damit? Was würdest du deiner besten Freundin da jetzt sagen? Und dann kommt eigentlich zu 99,9% von den Frauen, die ambulant entbunden haben, das war mega, das würde ich meiner besten Freundin sofort empfehlen und ich bei der nächsten Geburt mache das sofort auch wieder, wenn sich dafür alle Wege irgendwie eröffnen. Also von daher etwas, was von einer großen Anzahl von Frauen auch wirklich getragen wird. Deshalb möchte ich dir es vielleicht auch nochmal näher bringen. Also was heißt denn das überhaupt? Erstmal Butter bei die Fische, von was rede ich hier überhaupt? Was ist ambulante Geburt? Es ist eigentlich wie eine Frühentlassung. Das heißt, du verlässt nach der Geburt mit dem Kind nach 4 bis 6 Stunden das Krankenhaus. Wenn du im Geburtshaus entbindest, machst du eigentlich immer eine ambulante Geburt. Es gibt ganz wenige Geburtshäuser in Deutschland, die dir auch dann eine stationäre, also dass du noch mal eine Nacht da bleibst zur Überwachung, sondern in aller Regel entbindest du im Geburtshaus und bleibst dann eben noch so 4 bis 6 Stunden und wenn alles in Ordnung ist, gehst du nach Hause. Und so könntest du es eben auch im Krankenhaus machen. Dass man sich das jetzt nicht aus so einer auch Laune heraus überlegen sollte, das möchte ich heute auch in der Folge nochmal besonders ansprechen, denn es erfordert schon medizinische wie aber auch private organisatorische Vorbereitung, damit so eine ambulante Geburt wirklich auch komplikationslos und für alle Seiten, ja, ganz rund verlaufen. Fangen wir vielleicht mal mit den medizinischen Voraussetzungen an. Also, erstmal muss ich natürlich hervorheben, dass es nur dann Sinn macht, das Krankenhaus nach so einer kurzen Zeit zu verlassen, wenn die Geburt komplikationslos verlief und die natürlich für beide. Das heißt, das Kind muss fit sein nach der Geburt und auch die Mama muss fit sein nach der Geburt. Es bringt überhaupt nichts, angenommen, die Frau hat ganz viel Blut verloren und liegt wie eine platte Flunder, sage ich jetzt mal so plump, im Bett und kann kaum die Augendeckel aufmachen. Was will die Frau zu Hause? Also das wäre ja völlig fatal. Genauso auch, wenn es dem Kind irgendwie schlecht geht, es knorkst nach der Geburt oder dem geht's einfach nicht gut, das Hautkolorit. Also irgendwie sagen alle, oh nee, das gefällt uns irgendwie nicht, das würden wir beobachten. Dann würde ich euch ganz klar empfehlen, dann hört auf diesen Rat und bleibt auch definitiv nochmal eine Nacht zur Überwachung oder nochmal einen Tag, dass das Kind nochmal unter Beobachtung ist. Denn in dem Moment, wenn ich das Krankenhaus verlasse, verlasse ich natürlich mich auch sehr stark auf mich und auf meinen eigenen Eindruck. Und von daher würde ich das immer nur mit Zustimmung des ärztlichen Personals beziehungsweise auch der Hebammen, die euch dort im Kreissaal betreuen, dass man wirklich sagt, okay, die haben überhaupt keine Einwände, die sagen, Mutter geht's gut, Kind geht's gut, steht überhaupt nichts im Wege. Dann kann man das auch total gut machen. Und das nächste, was für mich, wenn ich jetzt noch Hebamme im Kreissaal wäre, ganz wichtig ist und was ich immer die Frauen gefragt habe, haben Sie eine Nachsorgehebamme? Wenn die Frauen und die Paare dann gesagt haben, ja, haben wir, haben Sie mit ihr darüber gesprochen, dass Sie ambulant entbinden wollen? Ja, haben wir. Wunderbar. Dann schreiben Sie doch jetzt mal, wenn es jetzt in der Nacht ist, Ihrer Hebamme zumindest mal eine WhatsApp oder eine SMS oder wie sind Sie mit ihr verblieben, dass das Baby jetzt geboren ist. Und dass sie dann eben nach 4-6 Stunden eben das Krankenhaus verlassen wollen. Das mache ich mit meinen eigenen Frauen auch so. Wenn ich mit denen eine Vorsorge so um die 34. Schwangerschaftswoche vereinbare, dann ist es für mich auch immer in dieser Vorsorge ganz wichtig, das Thema mal angesprochen zu haben und auch mal abgeklopft habe, wie wollten ihr entbinden? Stationär, ambulant? Und wenn ambulant, dann sage ich den Frauen, den Paaren immer ganz klar, egal zu welcher Tages- und Nachtzeit das Kind dann geboren ist, bitte schreibt mir eine kurze WhatsApp oder eine SMS, dass ich darüber schon mal Bescheid weiß, auch wenn ich euch darauf vielleicht nicht nachts um zwei antworte. Und bevor ihr das Krankenhaus verlasst, also wenn das Kind nachts um zwei kam und ihr wollt morgens um sieben oder um acht das Krankenhaus verlassen, dann telefonieren wir als allererstes oder ich gebe euch den Startschuss und sag ja, ist in Ordnung. Das hat den Hintergrund, ich kann ja in der Nacht vielleicht, ich sag jetzt mal, eine Magen-Darm-Grippe bekommen und komme nicht mehr aus der Toilette, dann würde ich natürlich entweder versuchen, eine Kollegin zu organisieren, eine Vertretung. Und wenn das nicht funktioniert in den Sommermonaten, wie gerade jetzt, ist ja jeder ganz eng geknüpft, dann habe ich vielleicht noch die Vertretung, ohnehin schon die Urlaubsvertretung. Das könnte im schlimmsten Fall auch heißen, dass ich der Familie empfehle, hier, es geht aktuell nicht, weil ich einfach nicht fit bin und euch keine ambulante Betreuung jetzt sicherstellen kann. Denn das würde für mich als Nachsorgehebamme bedeuten, mindestens einmal am Tag, eigentlich zweimal am Tag würde ich zur Betreuung zu den Familien kommen. Und ich habe jetzt so ein bisschen aus meiner Sicht gesprochen. Es muss natürlich mit eurer betreuenden Hebamme abgesprochen sein. Aber das, finde ich, ist eine ganz, ganz grundlegende Geschichte, bevor ich Eltern empfehlen würde, nach Hause zu gehen. Und auch im Kreissaal, wenn ich jetzt die Frau entbunden habe und habe das Gefühl, die gehen jetzt nach Hause und haben da überhaupt keine Betreuung, dann ist das natürlich ganz, ganz schlecht. Das nächste, was auch für diese medizinische Betreuung nochmal von Vorteil ist, ist die Abklärung, wie läuft das mit diesem Neugeborenen-Screening der Fersenblutentnahme, die in der Zeit zwischen 36. und 72. Lebensstunde erfolgen soll. Das wäre eben auch etwas, was ich dann in dieser Vorsorge so kurz vor der Geburt anspreche. Und wenn die Eltern mir signalisieren, sie würden gern ambulant entbinden, dann gebe ich ihnen ein entsprechendes Aufklärungsformular mit. Denn bei diesem Stoffwechseltest sind mittlerweile auch genetische Blutuntersuchungen werden da gemacht und das bedarf einer ärztlichen Aufklärung. Hierbei ist es völlig egal, ob das jetzt ein Hals-Nasen-Ohrenarzt ist, der Hausarzt, der Frauenarzt oder der Kinderarzt. Es muss einfach ein Arzt sein. Und das heißt, ich gebe Ihnen dieses Aufklärungsböcklein dann mit und sage eben, wenn du das nächste Mal beim Arzt bist, dann nimm das bitte mit, lass dich darüber aufklären. Der muss da seinen Stempel draufhauen oder die muss das unterschreiben und ihren Namen in Druckbuchstaben hinschreiben. Und wenn du dann ambulant die Klinik verlässt, spätestens dann brauche ich eben diesen Bogen. Den hänge ich mir nicht ins Wohnzimmer, sondern der wird dann wirklich, wenn ich dieses Blut abgenommen habe aus der Ferse des Kindes, mit an das Labor geschickt, dass die wirklich sehen können, alles klar, hat der Arzt aufgeklärt, dann kann diese Untersuchung auch stattfinden. Also das ist auch nochmal was Wichtiges, denn wenn jetzt eine Frau 2-3 Tage in der Klinik bleibt, wird dieser Stoffwechseltest ja von dem Krankenhaus durchgeführt. Auch hier natürlich an die Nachsorgehebamme. Nicht jede Hebamme macht diesen Stoffwechseltest, muss natürlich auch im Vorfeld abgeklärt sein. Muss ich dann zum Kinderarzt oder macht es eben meine betreuende Hebamme im Wochenbett? Das wären vielleicht erstmal so diese medizinischen Voraussetzungen, die ich schaffen muss, dass so einer ambulanten Geburt nichts im Wege steht. Was soll ich privat organisieren oder auf die Kette kriegen? Am besten schon im Vorfeld, dass ich weiß, mir steht auch, wenn ich nach Hause gehe, einfach ein entspanntes Wochenbett vor der Tür. Wenn ihr euch schon mehr Folgen irgendwie angehört habt, dann wisst ihr ja, wie wichtig mir einfach ein entspanntes Wochenbett ist. Und ich gehöre der Fraktion an, die wirklich sagt, vieles für ein entspanntes Wochenbett kann ich gut vorbereiten. Natürlich kann ich nicht im Vorfeld vorbereiten, dass ich ein entspanntes Anfängerbaby bekomme. Das ist eben die ganz unberechenbare Komponente in dem Wochenbett. Aber alles andere, dafür bin ich doch selber in einem großen Maß zuständig. Und gerade bei einer ambulanten Geburt, also wenn ich mein Frühwochenbett eben auch schon zu Hause verbringe, hier muss ich nochmal einen ganz besonderen Fokus drauf legen. Also, erster Punkt ist, der Partner muss Urlaub haben. Und zwar nicht, ja, ich fahre nochmal dann in die Firma und komme vielleicht irgendwie nach 24 Stunden wieder oder will dann noch großartig den Schreibtisch aufräumen, sondern es muss klar sein, wenn dann das Baby da ist, dass der Partner auch einfach da ist. Wenn der Partner nicht da ist, dann sollte aber auf jeden Fall eure Mutter, eure Schwester, irgendjemand, der euch sehr, sehr nahe steht und der wirklich nicht mal auf einen Sprung vorbeikommt, sondern der dann wirklich bei euch mehr oder weniger einzieht und sagt, hier, ich versorge dich, ich bin da. Es könnte ja immer auch noch mal was mit dem Kreislauf sein und dann möchte ich einfach, dass ihr da gut betreut seid. Wie ich es eben schon erzählt habe, auf jeden Fall eure Nachsorgehebamme, die muss wirklich da sein und die muss auch über die Entlassung aus der Klinik informiert sein. Die Hebamme wird, wie ich es eben schon erzählt habe, man kann in den ersten 10 Wochenbetttagen bis zu 2 Beratungen oder eben Hausbesuche abrechnen, auch mit der gesetzlichen Krankenkasse. Und von daher gucke ich persönlich immer, wenn es irgendwie auch gerade sich ums erste Kind handelt, dass ich dann wirklich relativ früh an meiner Tour bei den Eltern vorbeikomme und dann gegen Nachmittag, frühen Abend nochmal, um einfach auch hier nochmal so eine Präsenz an den Tag zu legen, dass wenn Fragen sich aufgestaut haben, dass die vor der Nacht nochmal geklärt werden können, dass wir gemeinsam nochmal anlegen, dass wir hier nochmal so die ersten Unsicherheiten, die ja doch in den ersten Tagen häufig da sind, klären können. Obwohl ich auch immer wieder sagen muss, das wird in den ersten 3-4 Tagen auch ganz gern angenommen und dann merke ich auch, das ist gar nicht mehr notwendig. Ne? Dann biete ich auch oft an, lass uns doch heute Abend nochmal telefonieren, dass wenn da nochmal was ist. Aber ich merke einfach, wenn Frauen ambulant entbinden, die kriegen viel schneller einen Draht zu ihrem Kind und so ein Gefühl, so diese Mutterinstinkte, dieses Wissen um das Beste fürs Kind, sind dann einfach irgendwie ausgeprägter. Was ich auch eine wichtige organisatorische Anforderung an ein ambulantes Wochenbett oder eine ambulante Geburt empfinde, ist der Punkt, selber mobil zu sein. Ich wohne ja sehr ländlich und habe es wirklich in der Vergangenheit schon erlebt, dass Frauen, die eben hier sehr ländlich gelebt haben, kein eigenes Auto hatten und dann immer auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen sind. Und zum Teil sind halt diese öffentlichen Verkehrsmittel eine relativ schlechte Anbindung. Also bis ich dann vielleicht irgendwie mal durch die öffentlichen bei einem Kinderarzt vorstellig werden kann, da gehen da unter Umständen 3-4 Stunden ins Land, um vielleicht 12-14 Kilometer zu überbrücken. Das fand ich ein bisschen, ja, das hat mir ein mulmiges Gefühl gemacht. Also es kann ja auch mal irgendwas sein, wo ich ad hoc mal irgendwo hin muss und wenn man dann mit einem Baby in einen Bus einsteigen muss und viermal umsteige und irgendwo noch 20 Minuten Wartezeit wieder habe, wenn was ist, ist so suboptimal, ne? Also von daher ist vielleicht nicht für jeden jetzt auch gerade greifbar, je nachdem, wo man eben wohnt. Wenn man jetzt irgendwo in einer großen Innenstadt wohnt, wo man drei Häuser weiter irgendwie schon wieder das nächste Ärztezentrum hat, ist das wieder was anderes. Für den ländlichen Bereich muss es auch nicht immer zutreffen, aber ja, wenn man eben so ländlich wohnt wie ich, dann ist das eben oft nochmal so. Das wären eigentlich so diese organisatorischen Sachen, abgesehen natürlich davon, dass du mit Essen versorgt wirst, dass du wirklich entspannt dich auch ins Bett legen kannst und dir wirklich dein Wochenbett so angenehm machen sollst, wie ich es ja immer empfehle. Was muss noch organisiert sein? Ja, ich finde, Essen ist einfach erstmal ganz wichtig, dass dir jemand natürlich auch die Wäsche abnimmt. Also all das, was so eben im Haushalt anfällt, das muss nicht immer gleich der Partner auch sein. Das können natürlich auch die Mutter, die Schwiegermutter, dass du hier wirklich ein Netzwerk in der Schwangerschaft schon knüpfst, dass du sagst, hier, wenn ich dann entbunden habe, wer könnte sich um das kümmern? Oder den Einkauf? Oder du hast ein Haustier, wer kann Gassi gehen? Geschwisterkinder, wer kann sich da mal kümmern? Wer kann da mal morgens vielleicht auch Kinder in Kindergarten, Tagesmutter, Schule bringen? Also je besser du aufgestellt und organisiert bist, umso entspannter wird diese Zeit im Wochenbett natürlich auch sein. Das gilt auch für alle, die stationär entbinden wollen. Also die stationären Aufenthaltsdauern sind ja auch immer kürzer geworden. Das heißt, heute geht eine Frau nach einer normalen Geburt eigentlich am Tag 2, allerspätestens an Tag 3 nach Hause, wenn alles gut ist. Da bin ich ja auch noch nicht im Spätwochenbett angekommen. Wollen wir uns jetzt nochmal angucken, gibt es denn auch Nachteile für diese ambulante Geburt? Also, ich habe länger überlegt und bin so in mich gegangen. Also, ich glaube, ein Nachteil ist oder könnte sein, so muss ich sagen, denn ich habe ja beim ersten Kind ambulant entbunden und beim zweiten Kind eine Hausgeburt gehabt. Das heißt, ich hatte das auch immer, dass dieser Termin der U2, der ja dann vom Kinderarzt oder Ärztin durchgeführt werden musste, irgendwie organisiert werden musste. Und ich hatte in beiden Fällen den großen Vorteil, einmal hier ländlich wohnend, aber auch einmal in der Großstadt wohnend, dass unsere Kinderärzte zu uns nach Hause kamen für die U2. Das war überhaupt gar kein Problem. Ich kann es jetzt aber auch nicht voraussetzen, denn ich kenne auch viele Kinderärzte, die überhaupt gar keine Hausbesuche mehr fahren. Also das ist ja auch so was, was selbst bei den Hausärzten immer mehr ausstirbt. Dieses, wenn ein Patient wirklich nicht in der Lage ist, dass er dann auch einfach nach Hause kommt. Ist natürlich gerade so, wenn wir irgendwie in Grippewellen sind und in Pandemiezeiten auf jeden Fall angenehmer, wenn der Arzt zu mir ins heimische Umfeld kommt, wie wenn ich mich in ein Wartezimmer setzen muss. Also vielleicht auch mal hier die Traute haben, den Kinderarzt in der Schwangerschaft anrufen und mal fragen, Mensch, wie sieht denn das bei Ihnen aus? Macht der Kinderarzt, die Kinderärztin Hausbesuche, wir planen eine ambulante Geburt und bräuchten dann den Termin für die U2. Das ist natürlich für viele Kinderärzte auch so ein großes Fragezeichen, weil ihr wisst noch nicht, wann das Kind geboren wird, er auch nicht. Das heißt, man kann den Termin auch noch nicht festlegen und das Ganze terminieren. Aber was ich hier nochmal wichtig finde, und das entspannt die Situation wieder, diese U2 kann vom 3. bis zum 10. Lebenstag, also in der 2. Lebenswoche, gemacht werden. Und hier kursiert, glaube ich, immer noch so ein bisschen die Idee, dass das am 3. Tag gemacht werden muss, wie es ja in der Klinik dann oft läuft. Da wird die U2 eben so als Abschlussuntersuchung gemacht und deshalb wirklich kurz vor der Entlassung, dass dann das Kind auch damit fertig ist. Das wäre eben auf jeden Fall ein Termin, um den ich mich dann kümmern muss. Und das sage ich auch immer den Eltern von einer ambulanten Geburt, macht das sehr bald. Also wenn ihr an einem Wochenende entbunden habt, an einem Samstag oder an einem Sonntag, dann gehe ich den Eltern spätestens am Montagmorgen damit auf den Keks und sag, ruf bitte den Kinderarzt an, dass du einen Termin für diese U2 bekommst, dass die wirklich so ein bisschen terminierten Vorlauf haben. Das nächste, dafür braucht ihr dann euren HNO-Arzt, ist der Hörtest. Auch das ist mittlerweile eine Untersuchung, die diesem Screening angeschlossen ist. Und auch hierbei ist zu sagen, man macht oder versucht, den in der Klinik bei einer stationären Aufnahme durchzuführen. Aber in ganz vielen Fällen klappt es nicht, da sich noch relativ viel Fruchtwasser im Gehörgang des Kindes befindet. Und daher steht dann auch diesen Eltern eben dann nochmal bevor, nach 3, 4 Wochen, wenn sich das alles ein bisschen gegeben hat und resorbiert wurde, nochmal vorstellig werden bei einem HNO-Arzt, der dann diesen Test nochmal macht. Im besten Fall kommst du mit deinem Kind da schlafend hin, dann geben die dem Kind so 2 kleine Kopfhörer in das Ohr und schließen das an ein Gerät an. Also das muss nicht sagen, ich habe was gehört, wie bei uns der hört, der ist, das kann natürlich das Baby nicht. Aber das tut dem Ganzen auch keinen Abbruch, wenn das nach 3 oder 4 Wochen stattfindet. Und nach langer Überlegung bin ich noch zu dem dritten Punkt gekommen, dass es natürlich eine klare Besuchsregelung geben muss. Denn viele Verwandte, Nachbarn, Freunde bilden sich jetzt ein, ach, die XY ist schon zu Hause, hat entbunden, na, der geht's ja gut, na, dann fahren wir doch da sofort mal hin. Und davor möchte ich euch so ein bisschen warnen, dass die ambulante Geburt nicht von eurem Umfeld als das wahrgenommen wird, oh, jetzt machen wir bei der Party und setzen uns da von morgens bis mittags hin, weil im Krankenhaus, ach, das ist ja doch eher unangenehm, aber so bei denen zu Hause oder auf Balkonien ist ja super. Also hier auch nochmal die Information an die Partner. Ich finde immer, Besuchsregelung ist immer ein guter Auftrag, den wir denen geben können, alles abzuwimmeln, was irgendwie geht. Wenn du natürlich sagst, ich brauche heute am dritten Tag und Babyblues und überhaupt meine beste Freundin oder ich möchte mich jetzt irgendwie bei dem und dem ausholen und die tun mir jetzt gut auf meiner Couch, habe ich überhaupt nichts dagegen, hol sie dir an Bord. Aber also das fand ich echt beim ersten Kind, wo ich heute noch Kopfschütteln kann, aber das auch tagtäglich in meiner Arbeit sehe, wie viele Menschen sich plötzlich angesprochen fühlen, dieses Baby in den ersten Tagen sehen zu müssen. An diese Menschen denkt ihr vielleicht aktuell noch gar nicht und die fühlen sich alle berufen, weil sie irgendwie einen Waschlappen euch schenken wollen. Ich überspitze das Ganze, ich weiß, dass die jetzt bei euch vor der Tür stehen, klingeln und dann auch erwarten, dass die da jetzt irgendwie was zu essen kriegen und zu trinken und dieses Baby auf dem Arm haben und nach 3 Stunden irgendwie immer noch nicht gehen. Also diese Kandidaten gibt es auch und hier einfach aufpassen, dass ihr euch die nicht in euer Wochenbett holt und euch davon abhalten, wirklich entspannt in diese Zeit starten zu können. Trifft auch wieder die stationären Frauen, die kommen auch irgendwann nach Hause, aber gerade hier so bei den ambulanten Geburten hier ganz besonders aufpassen. So, und wir kommen langsam zum Ende, aber hier wollte ich nicht versäumen, nochmal ganz bewusst diese Vorteile, wie ich sie auf jeden Fall empfinde, einer ambulanten Geburt besonders hervorzuheben. Ich finde, du wirst nirgends so viel Ruhe bekommen wie zu Hause. Wenn gut vorbereitet ist, das natürlich in Klammern und ganz dick unterstrichen. Es wird keiner kommen und fragen, was willst du morgen essen? Es wird keiner reinkommen und sagen, ich muss jetzt Blutdruck messen. Es wird dann 10 Minuten später keiner fragen, hatten Sie heute Stuhlgang? Und was es sonst noch alles so irgendwie gibt. Oder das Kind wird langsam wach, möchte vielleicht an die Brust und jetzt kommt aber gerade der Kinderarzt und jetzt kommt aber gerade jemand, der möchte jetzt den Nabel sauber machen und jetzt kommt gerade jemand, der möchte das Kind nochmal wiegen. Das heißt, ihr habt viel mehr Entspannung und könnt euch einfach gerade so Mutter und Kind viel intensiver aufeinander einlassen. Und das ist eben so dieser Vorteil, man lernt sich viel schneller kennen, ohne diesen ganzen Störfaktor, der von außen kommt. Und deshalb hier nochmal, passt auf diese Besuchsstürme auf. Wenn mir Frauen immer mal so wieder sagen, ich will mich dann erholen im Wochenbett im Krankenhaus. Aha, also jedem das Seine, um Gottes Willen, versteht mich nicht falsch. Aber ich denke mir dann immer so, ach, erholen tue ich mich im Krankenhaus. Also das muss ja jeder für sich wissen, aber auf meiner eigenen Couch, in meinem eigenen Bett, in meinem eigenen Badezimmer fühle ich mich persönlich am wohlsten. Aber jeder muss sein eigenes Ding finden. Und von daher war für mich bei der ersten Geburt immer ganz klar, und mein Mann hat auch ganz klar die Ansage bekommen, lass dir nichts einreden, du nimmst mich mit nach Hause, wenn es uns beiden gut geht. Was meine Beobachtung als Hebamme nochmal so angeht, ist, dass das Stillen, also bei all den, ich sag jetzt mal 20 ambulanten Geburten aus den letzten Monaten, kann ich wirklich immer nur sagen, dass das Stillen eigentlich ohne große Probleme und Zwischenfälle ja wirklich problemlos geklappt hat. Und das hat einfach damit zu tun, dass Mutter und Kind schneller und intensiver in eine Beziehung kommen. Wir haben ja die höchsten Stillquoten, das ist jetzt so mal so ein kleiner Schlenker, in Skandinavien. Und hier, wenn man hier mal eine Stillfortbildung macht, dann machen die Skandinavier gar nicht so viel Trouble und so viel Informationsflut auf ihre Frauen. Zum einen ist es natürlich so eine Normalität. Also die haben einfach eine hohe Stillquote. Da stillt erstmal jeder so gefühlt. Da muss es schon echt ganz besondere Besonderheiten geben, warum nicht gestillt wird. Das ist mal so das eine, diese Selbstverständlichkeit, aber auch dieser Hautkontakt und dieses sich nahe sein und auch die hohe Zahl von ambulanten Entbindungen, glaube ich, führt auf jeden Fall auch zu einer höheren Stillquote und zu einer komplikationsloseren zu einem ungestörteren Stillbeginn. Der ist ja hier doch sehr häufig geprägt von Verunsicherung. Oh, das Kind hat abgenommen. Ja, was ein Wunder. Natürlich muss das Kind erstmal abnehmen nach einer Geburt. Jetzt sind wir aber schon an der Grenze. Das macht die Frau schon wieder unsicher. Das verzögert schon wieder den Milcheinschuss. Die sitzt beim nächsten Stillen schon wieder ganz angespannt da. Das haben wir alles im ambulanten Wochenbett nicht. Da kommt die Hebamme, die wiegt einmal am Tag, die guckt sich das Stillen mit an, die legt mit an. Es ist einfach zu Hause entspannter. Stellt euch auch so eine Situation vor, ihr liegt in einem Dreibettzimmer. Dann soll ich da anlegen, dann kommt da aber schon wieder zum Nachbarbett irgendjemand anders. Dann habe ich auch so ein gewisses Schamgefühl. Will ich jetzt meine Brust so ausgepackt lassen? Oh, jetzt lässt das Kind immer wieder los. Ich komme immer wieder in so eine Situation, wo ich mich vielleicht nicht so wohl fühle. Und was macht so eine Situation mit meinen Hormonen? Gerade Stillen ist ja auch wieder so ganz stark hormonell bedingt. Und wenn ich hier auf meiner heimischen Couch sitze, mein Stillkissen habe und dann nur mein Mann und dann vielleicht noch die Hebamme da ist, dann fühle ich mich da deutlich aufgehobener, gelöster. Meine Hormone können so laufen, wie sie wollen und sollen. Und von daher ist das auf jeden Fall nochmal für mich, aus meiner Sicht als Hebamme, ein großer Vorteil. Natürlich hat es auch etwas damit zu tun und ein absoluter Vorteil, dass man schneller als Familie zusammenwächst. Auch der Vater, der vielleicht sonst nur mal ein paar Stunden zu Besuch in die Klinik kommt, hat jetzt von Anfang an das Kind mit im heimischen Bett und mit auf der heimischen Couch. Ich erlebe es immer so häufig nach stationären Entbindungen, dass die Männer mir dann sagen, oh, ich habe ganz schlecht geschlafen, das Kind hat irgendwie immer so komisch geknurrt oder so irgend so Töne von sich gegeben. Die Frau hat sich nach den Tagen schon dran gewöhnt und der Mann ist irgendwie ganz irritiert. Auch der Mann lernt hier schneller ins Handling mit dem Kind, weil es natürlich gewickelt werden muss oder mal gespuckt hat, mal umgezogen werden muss. Es funktioniert einfach alles schneller, ohne große Hemmschwelle. Und das ist ja auch ein großes Problem des Wochenbettes, so in diesen eigenen Schlafrhythmus zu finden. Wenn die Nächte irgendwie unruhiger sind, dann habe ich natürlich, wenn ich zu Hause bin, immer dann die Möglichkeit zu schlafen, wenn das Baby schläft. Da schnarcht keine Nachbarin, vielleicht noch der eigene Mann. Da kommt nicht irgendwie mitten in der Nacht ein neues Bett reingefahren. Oder da kommt eine Frau, die hat Wehen und verschnauft die ganze Nacht Wehen. Oder das Baby der Nachbarin schreit. Sondern wenn mein Kind ruhig ist, dann kann ich auch schlafen. Und das entspannt natürlich auch nochmal ungemein. Oder ich habe auch, wenn mein Kind jetzt gerade unruhig ist, nicht dieses Gefühl, oh, ich muss das jetzt ganz schnell zur Ruhe bringen, sonst können die anderen nicht schlafen. Also Vor- und Nachteile liegen, glaube ich, klar auf der Hand. Vielleicht habe ich dir, ja, dich neugierig gemacht oder dir einen Anstoß gegeben, um gemeinschaftlich mit deinem Partner, deiner Familie nochmal drüber nachzudenken, ob so eine ambulante Geburt nicht doch auch mal eine Überlegung wäre. Aber auch ganz klar, ist es eine Option? Voraussetzung dafür ist, dass es eine komplikationslose Geburt für dich und das Kind war. Nochmal, wenn die Hebamme dir aus dem Kreißsaal sagt, bleiben Sie lieber eine Nacht, irgendwas gefällt mir nicht so gut, dann würde ich diesen Ratschlag auch immer annehmen. Und was vielleicht auch nochmal eine Option wäre, dass wenn du zur Vorstellung in die Klinik gehst, auch nochmal diesen Wunsch ansprichst und nochmal fragst, wie sieht denn das hier aus, ambulante Geburten, grundsätzlich wird das von jeder Klinik durchgeführt, aber dass die das schon mal auf dem Schirm haben, dass du da vielleicht mit liebäugelst, das macht auf jeden Fall Sinn. Ja, dann wünsche ich dir gute Anregungen vielleicht zu dieser Idee. Überleg einfach mal, ob du so ein Typ für eine ambulante Geburt bist. Und vielleicht nur noch mal so als Resümee. Ich als Hebamme kann das absolut nur unterstreichen und befürworten, wenn alles gut vorbereitet ist, die Geburt komplikationslos verlief, dann wünsche ich dir ein wunderschönes ambulantes Wochenbett. In diesem Sinne, euch eine gute Woche. Macht's gut, ciao, ciao. Danke, dass du heute dabei warst. Wirf doch auch noch einen Blick in die Notizen. Dort findest du weitere passende Infos und meine Kontaktdaten für Feedback, Fragen und Anregungen zum Podcast. Du hast noch mehr Lust auf Hebammen Klartext mit Herz? Dann sei doch auch in der nächsten Folge wieder mit dabei.